Demokratie am Leben zu erhalten, vor allem sie zu beleben, bedeutet eine permanente Revolte. Es bedeutet ein Nein, hier nicht weiter. Bis hin zum zivilen, friedlichen Widerstand, dort, wo Demokratie und unsere Lebensgrundlagen demontiert werden. Ein Nein zum Profit weniger, der über das Wohl vieler gestellt wird. Ein Nein, das Geld, Einfluss und politische Macht kaufen kann. Ein Nein zu Krieg als Mittel der Auseinandersetzung. Es bedeutet aber auch ein Ja zum Frieden, zum Überleben, zum guten Leben, auch für zukünftige Generationen.
Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, Folge 88 ist das von dem Podcast Lobbyland, also eine Schnapszahl. Ich hoffe, wir können alle anstoßen. Und gleichzeitig wird es auch die letzte Folge in diesem Jahr sein. Also sowas wie eine Weihnachtsfolge. Deswegen werde ich auch vorlesen, aber es ist jetzt nicht gerade die typische Weihnachtsgeschichte. Und aber das war ja auch nie der Sinn dieses Podcasts. Es ist ein bisschen eine Werbesendung, aber auch das geht natürlich in eine falsche Richtung, nicht das, was ihr denkt. Also eine Werbesendung für ein Buch, was erschienen ist, wo ich mit Herausgeber bin und auch einer der Autoren sozusagen. Das Buch heißt Lasst alle Hoffnung fahren, eine Flugschrift. Jetzt im November erschienen und wir haben... Wir, sage ich gleich noch was zu, haben dieses Buch vorgestellt in Berlin. Volles Haus in einer Kirche. Ich wollte schon immer mal von der Kanzel reden. Das ist mir jetzt gelungen. Also nicht nur ich, sondern wir haben in einer Kirche Platz gefunden, wo wir dieses Buch vorstellen konnten, und zwar in Berlin-Pankow. Und ich wollte jetzt zumindest meinen Part und einen Ausschnitt aus einem anderen, einen kleinen Ausschnitt aus einem anderen Text vorlesen. Ja, weil das auch sehr gut passt zu den letzten beiden Podcasts, beiden Folgen, wo es also praktisch ja um den Kriegshaushalt ging und überhaupt um die Aufrüstung. Das passt nochmal ganz gut rein. Jetzt aber zum Wir. Also wer ist denn wir? Also jetzt ganz konkret in diesem Buch Lasst alle Hoffnung fahren. Mit dem Titel, da haben geschrieben Alexander Ra, Antje Vollmer, da sage ich gleich auch noch was zu, Daniela Dahn, Dieter Klein, Hans-Eckart Wenzel, Ingo Schulze, Marco Bülow, Michael Brie, Peter Brandt und Petra Erler. Sortiert nach den Buchstaben des Vornamens. Antje Vollmer, sagen jetzt einige, die ist doch gestorben. Ja, leider. Wir vermissen sie sehr. Sie ist eigentlich die Gründerin, wenn man so will, dieser Gruppe Neubeginn, wie sie heißt. Und da sind doch ja, so einige Menschen versammelt. Und im Gegensatz zu dem Praktiker Bülow, hauptsächlich Intellektuelle. Und es macht immer Riesenspaß, mit diesen Menschen zu diskutieren, sie anzuhören. Und das ist mittlerweile das dritte Buch, was wir zusammen herausgeben. Genau. Und ich lese mal den Klappentext vor als Vorbereitung. Der Anregung, den Krieg verlernen, die Autorinnen und Autoren in Erinnerung an Antje Vollmer im Frühjahr 2024, das war die letzte Folge, zur Diskussion gestellt haben, wurde nicht gefolgt. Stattdessen dominieren weiterhin gespenstische Akteure die politische Landschaft und befördern Resignation. Zornige Blicke darauf könnten helfen, die Ursachen zu verstehen und trotz allem Zuversicht und Hoffnung zu ermuntern. Neue Kriege, ein entfesselnder neoliberaler Finanzmarkt, Kapitalismus und eine Politik des Wachstums, die vor allem den ohnehin Privilegierten nützt, beherrscht die Agenda. Die neue Rechte hat mit Trump und den USA die Regierung übernommen und ist in Europa auf dem Vormarsch. Wir leben in der Zeit der Monster. In einer solchen Zeit müssen nüchterne Fragen nach den Ursachen dieser Entwicklung gestellt werden. Hoffnung, die sich nicht über die Möglichkeiten und die Gründe des Scheiterns belehrt, kann eine Falle sein, die im Wege liegt, schrieb Volker Braun 1990. Die Autoren, Mitglieder der Gruppe mit dem programmatischen Namen Neubeginn, suchen in der Tradition von Antje Vollmer nach Ursachen für das heutige Dilemma, setzen auf kollektiven Widerstand durch Aufklärung, negieren nicht den Wert von Verzweiflung für den Mut zur Revolte und verweisen dennoch auf die Chancen einer neuen emanzipatorischen Erzählung. Ich würde natürlich gleich wieder kritisch anmerken, der Verweis, einen Namen rauszunehmen, auch wenn ich jetzt bestimmt nicht der Trump-Freund bin, im Gegenteil, greift natürlich viel zu kurz. Und gerade die kriegerischen Ambitionen, die Militarisierung, die von den USA ausgeht, hat wenig mit Trump zu tun, ganz viel mit seinen oder mit denen, die vorher gewählt worden sind. Aber Trump setzt diese Tradition leider dennoch fort, auch wenn einige jetzt diese Friedensbemühungen von ihnen ja honorieren, was auch immer, aber ich bin da sehr, sehr kritisch der gesamten Politik der USA, aber auch der europäischen gegenüber. Aber nicht nur das, sondern alle, die für Aufrüstung sorgen, müssen kritisch betrachtet werden. Ich habe immer ein Problem mit, die machen das und die sind die Guten, das sind die Bösen. Auch darum geht es in diesem Buch, weil ich glaube, die Verurteilung ist dann, muss dann und die kritische Analyse muss dann immer allen gerecht werden. Ich habe versprochen, dass ich mit kleinen, wirklich kurzen Abschnitten von einem anderen Beitrag anfange. Und das ist der Beitrag von Daniela Dahn. Und zwar mit dem Titel Das Prinzip der Hoffnungslosigkeit. Viele kennen wahrscheinlich das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch. Daniela Dahn schreibt über das Prinzip Hoffnungslosigkeit. Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. So die sinnvolle Empfehlung von Dante Alighieri für seinen Protagonisten beim Eintritt in die Vorhölle. Diese ist denen vorbehalten, die weder ganz böse noch ganz gut waren, sagen wir großzügig uns allen. Rastlos umherzuirren ist uns auferlegt, dabei von Ungeziefer geplagt. Diese Vorhölle aus der göttlichen Komödie ist einem vertraut, sie findet sich bereits hernieden. In der irdischen Komödie. Als Strafe dafür, dass die Menschheit all die schönen, jahrtausendalten Utopien zu Ruinen hat verkommen lassen. Dabei waren es immer die gleichen Sehnsüchte. Eine gerechte, für alle auskömmliche Gesellschaft. Neben Platons Politeia und Iambulos Sonneninsel ist der antike Aristophanes immer noch kühne Zukunftsmusik. Aus Mangel wird nie mehr ein Mensch vergehen, denn alles ist Eigentum aller. Mit Beginn der stoischen Utopie 300 vor Christi erschien bereits eine Globalisierungstraum, ein Programm des Weltbürgertums, also der Einheit des Menschengeschlechts. Auch die war nur mit Gemeineigentum vorstellbar. Der Stoiker Kleanthes sprach vom Gemeinwesen einer kosmischen Stadt, der jeder einzelne Staat als schmuckes Haus angehört. Sie würden den gemeinsamen Herd der Welt nutzen, über den die internationale aller vernünftigen Wesen waltet. Das steht am Anfang ihres Artikels. Dann noch ein kleiner Part aus dem späteren Teil, wo es um das Prinzip der Verantwortung geht. Aber steckt hinter dem Prinzip Verantwortung nicht ebenfalls eine trügerische Hoffnung, nämlich die Vorstellung einer Gesellschaft, in der einem auch nur gestattet wird, selbst empfundene Verantwortung in die Tat umzusetzen? Politische Verantwortung zu übernehmen, setzt ein Mindestmaß an politischer Teilhabe, ja politischer Macht voraus. Um die gefühlten Chancen von Partizipation in der repräsentativen Demokratie ist es aber nicht gerade gut bestellt. Dominierend ist die Erfahrung, mit seinen Anliegen nicht gehört zu werden und gleichzeitig die verordneten Sprechblasen nicht mehr hören zu können. Mit dem Wahltag hat man alle Verantwortung an Leute abgegeben, die vorgeben, unsere Repräsentanten zu sein, in Wahrheit aber vorrangig ihr parteipolitischen und persönlichen Interesse repräsentieren. Wirkliche Demokratie würde die Wirtschaft einschließen. Aber in diesem Kapitalismus haben die intellektuellen Eliten gefälligst die Aufgabe übernommen, Ungleichheit nicht nur als akzeptabel darzustellen, sondern als Zeugnis persönlicher Freiheit. Wer sich ohnmächtig fühlt, ist eben ein Loser. In der Tat ist der Markt neben konkurrierenden Prallerei auch eine Arena für Kreativität und Flexibilität. Und in dieser Arena bestehen zu können, brauchen die Gladiatoren ökonomische Freiheit, also persönliches Produktivvermögen als Staat, Voraussetzung und Schutzschild. Diese Freiheit Einzelner darf allerdings nicht die Freiheit des Gemeinwesens dominieren. Doch auch die Hoffnung, nach der der Widerspruch zwischen individuellen gesellschaftlichen Eigentümern zum Vorteil aller ausgetragen wird, hat sich als trügerisch erwiesen. Die Gleichzeitigkeit von unternehmerischer Freiheit und annähernd sozialer Gleichheit ist weder im Staatssozialismus erreicht worden, noch in der Marktwirtschaft. Eine bleibende Aufgabe, schreibt Daniela Dahn. Ja, insgesamt vielen Dank für diesen Artikel. Und ich kann nur empfehlen, den in Gänze zu lesen. Jetzt kommen wir dann zu dem Artikel von mir, auch ausnahmsweise mit philosophischen Anflügen. Ich habe auch schon mal ja Stellen aus meinem letzten Buch Korrumpiert vorgetragen hier. Und da gibt es ein Bild von Camus ganz zum Schluss in diesem Buch, was ich hier wieder aufgreife. Und hier ist es so, dass ich jetzt ein paar kleine Stellen auslasse. Genau. Also ein bisschen andersrum als beim anderen Artikel. Mut statt Hoffnung. Demokratie und Frieden bedarf einer permanenten Revolte. Die wahre Großzügigkeit der Zukunft besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Die Revolte beweist dadurch, dass sie die Bewegung des Lebens selbst ist und dass man sie nicht leugnen kann, ohne auf das Leben zu verzichten. Albert Camus. Der kluge, weise Mensch. Ein Mann wälzt einen Felsbrocken einen Berg hinauf. Kaum oben angekommen, rollt der Fels zurück. Er schleppt den Brocken erneut nach oben und wieder geht es nach unten. Alles beginnt von vorne. Es ist die Strafe der Götter, die Sisyphos dieser Arbeit auferlegt haben, die nicht enden soll. Ein bekanntes Motiv der griechischen Mythologie, das wir heute noch benutzen, um eine Sisyphus-Arbeit zu kennzeichnen. Von da an ist es nicht mehr weit zum Bild des Hamsterrades, in dem sich unsere Abläufe wiederholen und wir zunehmend ermüden. Keine Kraft, keine Motivation, der tägliche Frust gegenüber der Politik konstruktiv zu begegnen. Das klingt nach Mühsal, nach Hoffnungslosigkeit. Doch Albert Camus schreibt, oder schrieb, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das wiederum klingt absurd. Genau mit diesem absurden Leben beschäftigt sich aber Camus. Wenn wir uns wirklich bewusst machen, ist nicht vieles, was wir erleben, absurd, vor allem in der Politik. Wir gehen davon aus, dass wir vernunftbegabte Wesen sind, haben uns gleich zweimal den Namen Weise, Klug, also Sapiens, an den Menschen Homo angehangen. Wissen, Fortschritt, Technologien wurden zu unseren neuen Göttern. Wenn schon nicht der Mensch an sich der Nabel der Welt sein sollte, dann doch sein Verstand. Dumm und von Instinkt geleitet sind nur die anderen Spezies. Natürlich gibt es auch ungebildete, fehlgeleitete Menschen, aber insgesamt ist der menschliche Fortschritt unaufhaltsam, setzt sich die Vernunft doch durch. Was für eine absurde Überheblichkeit. Gerade wenn man den Eindruck bekommen könnte, wir lernen aus den Fehlern, denken globaler, lösen Konflikte möglichst nicht mehr kriegerisch, werden wir erneut eines Besseren belehrt. Die friedliche Welt gab es nie und die Zivilisation ist ein schmaler Firnis. Länder, Regionen, die lange in Frieden leben, können sehr schnell in eine Kriegsbereitschaft zumindest und stramme Militarisierung zurückfallen. auch die Länder, von denen Weltkriege ausgingen. Astronomische Mittel, die ansonsten in allen Bereichen fehlen, stehen auf einmal unter dem Beifall einer ganz großen Koalition zur Verfügung. Position, Differenzierung werden gerade von denen, die sonst vehement die demokratischen Grundrechte einfordern, unterdrückt und diffamiert. Inbegriffen eine mediale Unterstützung der meisten Kanäle und Blätter. Die Demokratie wird dabei gedehnt und demontiert. Ist selbst die marktkonforme Postdemokratie bald schon wieder Geschichte? Eine demokratische Debatte? Eine Gegenüberstellung von Fakten und Argumenten findet meist nicht statt. Es ist eine einseitige Schlacht, vor allem um unsere Emotionen. Ängste werden geschürt, naive Hoffnung geweckt und damit die absurden Aussagen und Ausgaben und damit einhergehenden Einsparungen gerechtfertigt. Noch vor 2 Jahren wäre der Verkünder von Militärausgaben von 5% des Bruttoinlandsprodukts ein Fall für den Psychiater oder Satiriker gewesen. 5% hören sich aber eigentlich doch vertretbar an, oder? Genau deshalb benutzt man genau diese Vergleichsgröße, obwohl sie völlig untauglich ist. Nimmt man das BIP von 2024, hätten sich die Rüstungsausgaben in dem Jahr auf über 215 Milliarden summiert, was wiederum fast die Hälfte des Haushalts ausgemacht hätte, als Gesamthaushaltes. Jetzt mal zum Vergleich. Mit dem BIP als Referenzgröße haben wir im Bund etwa 0,4% für Gesundheit und 0,05, also nicht 0,5, sondern 0,05 für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ausgegeben. Alle anderen Ausgaben wirken also lächerlich klein und sie müssen teilweise jetzt dann auch drastisch runtergefahren werden, um das zu finanzieren. Besonders absurd ist es, dass in dieser prekären finanziellen Situation die großen Vermögen nicht nur weiter geschont, sondern sie sogar noch weiter entlastet werden. Mit Vernunft, mit Maß, mit Mitte hat das gar nichts zu tun. Willkommen im Verteilungskampf, der alle Rekorde sprengen wird. Genau deshalb wird so viel von mehr und länger arbeiten geredet. Heute gilt die Forderung von 200, 250 Milliarden für das Militär dennoch als angemessen, als überfällig. Alles wird möglich. Jetzt eine kleine Aussparung und weiter geht's mit Angst essen Seele auf. Nicht nur die Wahrheit, auch die Vernunft ist ein schnelles Opfer bereits der Kriegsvorbereitung. Die moralischen Begründungen fanden und finden sich für eine Militarisierung und für Krieg immer auf allen Seiten. Doch auf dem Elefanten, der im Raum steht, prangt mit großen Buchstaben vor allen Dingen ein Wort: Macht. Und die Währung, in der wir unsere Welt Macht messen, ist Geld. Bei einer Beurteilung sollte immer die Frage nach den Profiteuren und den Opfern gestellt werden. Damit genau dies nicht gefragt wird und man von den innenpolitischen Problemen ablenken kann, setzt man ganz gezielt auf dieses Schlachtfeld, setzt man ganz bewusst Emotionen ein. Vor allen Dingen eine, die Angst. Rainer Mausfeld beschreibt den Zusammenhang von Macht und Angst sehr präzise. Zitat: Durch eine systematische Erzeugung geeigneter Ängste lassen sich Denken und Handeln sehr viel wirksamer steuern als mit traditionellen Techniken des Meinungsmanagements. Da Angst in der menschlichen Evolutionsgeschichte ein Wirkfaktor ist, dem bei der Regulierung sozialer Beziehungen und bei der Errichtung sozialer Ordnung eine wichtige Rolle zukommt, lässt sich genau diese Funktion auch manipulativ zur Sicherung von Herrschaft benutzen. Dann wieder eine kleine Auslassung, wo ich nochmal beschreibe, dass man in der Debatte Fakten meistens nicht zulässt, sondern eben, wenn auch von der anderen Seite diskutiert wird, dann emotional und dann lässt man diese Emotionen durch, damit man sozusagen so ein bisschen ein Gegengewicht hat. Aber auf der sachlichen Ebene findet das eben meistens nicht statt. So. Und dann steige ich wieder ein beim Völkerrecht. Es war ein Prozess, sich international auf das Völkerrecht ratifiziert in der UN-Charta zu einigen. In der entscheidenden Passage steht: Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Dass gerade auch US-Regierungen dieses Recht immer wieder gebrochen haben, ist kein Geheimnis. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Europäer Völkerrechtsverletzungen oft hingenommen oder sogar unterstützt haben. Aber es hat schon eine neue Dimension, wie auch von deutscher Seite an einer Stelle der Bruch des Völkerrechts zu Waffen und Milliardenunterstützungen führt und an anderen Stellen der Aggressor unterstützt wird. Besonders fällt dabei die einseitige Berichterstattung, Kommentierung und die Ausbleibung eines Korrektivs auf. Die Doppelmoral, wo und von wem Völkerrecht gebrochen werden darf und wer dies nicht darf, wird zum Prinzip erhoben. Ähnlich der moralischen Position, wem wir Waffen liefern. Ausgerechnet die letzte Regierung hielt es für moralisch legitim, auch so Saudi-Arabien erneut mit Waffen zu beliefern. Ein Land, was sich nicht nur im Krieg befindet, sondern eine der Diktaturen ist, die bei allen Indizes zu Freiheits- und Menschenrechten, auf denen wir ja sonst uns so gerne beziehen, die wir sonst so wichtig finden, ganz unten rangiert. Gerade beim Völkerrecht ist der universelle Anspruch so wichtig, egal ob die Länder, ihre Politik, ihre Machthaber nun uns gefallen oder nicht. Jeder muss sich auch in einer Demokratie an das Recht halten und darf keine Gewalt anwenden und mit der Rechtfertigung durchkommen, dass es einen bösen Menschen getroffen hätte. Das wäre das Ende der Rechtsstaatlichkeit. Es gibt ausgehandelte Grenzen bei der Auslebung von Emotionen. Dennoch schürt man sie. Natürlich werden Kampfeinsätze und Militarisierung, allerdings in bewusster Berechnung, in Gang gesetzt. Wenn wir bei der Debattenführung oder der Unterbindung der Debatte in Extreme fallen, sollten wir uns nicht wundern, wenn Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Viele wenden sich ab und immer mehr verfallen dann emotionsgeleitet selbst in Extreme. Nicht nur der Rest einer Debattenkultur löst sich auf, extreme Entscheidungen und Verzerrungen werden in allen Bereichen zu einer Norm, einem Überbietungswettbewerb. Die Ängste auf allen Seiten dominieren uns. Rainer Werner Fassbinder nannte einen Film Angst, Essen, Seele auf, dessen Titel nicht von ungefähr zu einem bekannten Sprichwort wurde. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Es ist legitim und demokratisch, auch beim Thema Verteidigung und Außenpolitik zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen zu kommen. Und das geht auch nicht ohne Emotionen. Aber keiner darf an der Frage vorbeikommen, was ist denn die Ausgangslage und warum wurde sie über so lange Zeit erarbeitet? Gerade hier fällt auf, wie viele in den komplexen und sensiblen Themen sich als Experten darstellen, wie schnell sie zu festen Überzeugungen gelangen, auch dass ihre Position die einzig richtige ist. Es kann amüsant sein, dass bei einer Fußball-WM 40 Millionen Bundestrainer am Fernsehen sitzen und es natürlich besser wissen. Es wird bei der Frage Geostrategie, Krieg und Frieden aber sehr gefährlich. Und die meisten Politiker und Journalisten haben von dem Thema weniger Ahnung als der durchschnittliche Fan von dieser einfachen Sportart. Die große Mehrheit hat sich vor dem jüngsten Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten doch lange überhaupt nicht um außen- und sicherheitspolitische Fragen gekümmert. Sie kennen die Vorgeschichte nicht. Sie haben keinen Blick auf die anderen Brennpunkte, kennen die Beziehungsgeflechte nicht. Als unsere Freiheit angeblich noch am Hindukusch verteidigt wurde, wussten die meisten Abgeordneten nicht, in welche Auslandseinsätze wir die Bundeswehr überhaupt schicken, wie sie ablaufen, welche Gefährdung sie für die Soldaten oder auch für die Menschen vor Ort damit verbunden sind. Es wurde von Freiheit, von Menschenrechten, von unterdrückten Frauen geredet. Als dann die Truppen und auch die Bundeswehr aus Afghanistan abzogen, waren uns die verletzten Menschen- und Frauenrechte aber egal und die Freiheit musste jetzt wohl woanders verteidigt werden. Die Frauen und Männer, die unsere zivilen Gruppen und die Bundeswehr unterstützt haben, haben wir dann ohne mit der Wimper zu zucken der Wut der Taliban überlassen. Die Taliban, die wir doch eigentlich bekämpft haben. Und die wir übrigens ganz aktuell und offiziell in Berlin empfangen, um mit ihnen auszuhandeln, wie wir Afghanen abschieben können, die doch nochmal entkommen sind. Das ist schon eine sehr hohe Stufe der Doppelmoral, die auch noch offensiv vertreten wird. Hier nochmal Klammer auf, ich rechtfertige hier überhaupt nichts, ich beschönige auch gar nichts, aber genau diese Seite muss man eben auch betrachten, wenn man nicht in die Doppelmoral fallen möchte. Wir könnten dies bei vielen anderen Themen durchdeklinieren. Hunderte Milliarden für das Militär aufwenden zu können, aber unsere Zukunft nur gesichert zu sehen, wenn wir länger arbeiten und später in Rente gehen, ist an Absurdität nicht zu überbieten. Wenige Euro mehr Bürgergeld zum Untergang des Abendlands zu erklären, während sich der Bundestag in nur 2 Jahren 3 Diätenerhöhungen von insgesamt zusätzlich 1.700 Euro genehmigt, kann niemand sachlich erklären. Also müssen wieder Emotionen ran. Man wiegelt diejenigen auf, die viel arbeiten und wenig verdienen, spricht davon, wie ungerecht das gegenüber denen ist, die keine Arbeit haben oder nicht arbeiten können. Diese emotionale Taktik funktioniert immer wieder. Sachlichkeit hat dann keine Chance. Der Hinweis darauf, dass gerade 2024 ohne Wirtschaftswachstum das private Vermögen um rekordhafte 1.350 Milliarden angewachsen ist und davon nur sehr wenige, eh schon sehr reiche Menschen profitieren, die das zusätzliche Vermögen zum größten Teil nicht investieren, gelangt nicht mal in die Öffentlichkeit. Vernunft und Wissen sind nicht die Leitmotive unseres politischen Handelns. Es ist eigentlich auch kein Geheimnis, dass Macht und Profit die viel stärkeren Antriebskräfte sind und unsere Emotionen, natürlich gehört die Gier dazu, und Gefühle bewusst und gezielt geschürt und unbewusst mitschwingen. Dennoch setzt ein Teil immer wieder allein auf Fakten, Zahlen und sachliche Argumente und fragt sich immer verzweifelter, warum diese ignoriert werden. Vor allem das politische linke Lager bis in die Mitte hinein hat so lange das Mantra vor sich hergetragen. Bildung und Aufklärung führen zumindest langfristig dazu, dass in einer Demokratie fortschrittliche Positionen nicht aufzuhalten sind. Anders formuliert, dass soziale Ungerechtigkeit, sozial in Klammern, und Unterdrückung dann ein Ende haben werden, wenn nur genug Menschen mit vernünftigen Argumenten davon überzeugt sind. Klammer auf, in einer Demokratie, Klammer zu. Vor bald 90 Jahren hat Walter Benjamin genau dies bereits kritisiert. Es gibt keine lineare Entwicklung zum Guten hin und wir unterliegen einem falschen Fortschrittsglauben. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht, so Walter Benjamin. Unvernünftige Handlungen, Täuschung und Unterdrückung sind menschlich. Ohne ein wirksames Korrektiv setzen sich auch üble Mechanismen und Taten immer wieder durch. Es ist völlig naiv, darauf zu vertrauen, dass die guten Eigenschaften, die im Menschen genauso angelegt sind, dauerhaft oder langfristig siegen werden. Dem hätte sich wohl auch der italienische Sozialrevolutionär Antonio Gramsci angeschlossen, der deshalb von einem Kulturkampf sprach, der geführt werden müsse. Er wies auf dem Irrtum vor allem der Intellektuellen hin, der im Glauben bestehe, sich Wissen anzueignen, ohne es zu verstehen, zu fühlen und dafür zu begeistern. Es reicht nicht, den Verstand zu bemühen, an ihn zu appellieren. Es muss mit Emotionen, mit dem Gefühl verbunden, unterfüttert werden. Das müssen wir beherzigen. Und gerade wenn wir ein realistisches Menschenbild haben, müssen wir laut Gramsci auf den Pessimismus des Verstandes und den Optimismus des Willens setzen. Dies bedeutet nicht, dass das Bauchgefühl, die Emotion, der Gegenspieler der Vernunft sein muss. Beides gehört zu uns, prägt uns, ohne zu tief in eine psychologische Betrachtung abzugleiten. Aber der größte Teil unserer Handlungen findet unterbewusst statt, wird deshalb eh von Routine, Gewohnheiten und Emotionen geprägt. Anders können wir unseren Alltag nicht bewältigen. Schalten wir unser Bewusstsein ein, dann muss ein daraus resultiertes Verhalten noch lange nicht vernunftgeprägt sein. Und wo fängt Vernunft überhaupt an? Ich bin vom freien Willen überzeugt, aber ihn durchzusetzen ist ein permanenter Kraftakt. Wir sind alle geprägt von unseren Erfahrungen. Und auch wenn wir etwas für vernünftig halten, verhalten wir uns nicht so. Es kommt bestenfalls zu einem Zusammenspiel von Vernunft, Emotionen und Erfahrung. Deshalb ist es häufiger und einfacher zu wissen, was man nicht will, als zu wissen, was man will. Wie das Zusammenwirken am Ende genau zustande kommt, was den Menschen letztendlich ausmacht, ist komplexer, als wir es wissenschaftlich aufdröseln können. Etwas mehr Demut und ein Glaube nicht alles, was du häufig hörst und auch nicht, was du denkst, könnte hilfreich sein. Zum Abschluss die permanente Revolte. Also kapitulieren wir vor der Unvernunft, der Absurdität, den negativen Emotionen? Rettet uns der nächste Befreier, die nächste Wahl dann doch? Lassen wir alle Hoffnung fahren? Für Albert Camus ist das Erkennen und die Akzeptanz des Absurden der Ausgangspunkt zur Wende. Der Überdruss steht am Ende der Handlungen eines mechanischen Lebens. Gleichzeitig leitet er aber auch eine Bewusstseinsregung ein, so Camus. Das Bewusstsein wird erweckt und leitet ein Erwachen und die nächsten Schritte ein. Der Mensch erkennt, dass er meistens in der Höhle lebt, nur die Schatten sieht, er aber erwachen und handeln kann. Ist es aber nicht einfacher, nicht zu viel zu erkennen, nachzudenken und lieber weiter zu hoffen? Vielleicht kurzfristig. Aber die Erkenntnis über die Welt, das Wesen des Menschen und auch des Absurden kann von der Verzweiflung zur Befreiung und zur Versöhnung führen. Camus nennt es Eigensinn, was nichts mit dem zu tun, was wir unter Eigen- oder Starrsinnig verstehen. Laut Camus enthüllt sich so das wahre, wirkliche Antlitz der dinglichen Welt. Alle Dinge verlieren den trügerischen Sinn, in dem wir sie hüllten. Es kommt zu einer Aufhebung aller vermeintlichen Wahrheiten, die in die Welt hineininterpretiert werden. Ersetzen wir den trügerischen Sinn der Hoffnung auf das Gute, was sich durchsetzt, auf die Errettung durch irgendeine Macht, die nicht kommen wird. Endlich durch das Kollektiv und das Korrektiv. Das Korrektiv beginnt bei uns selbst. Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, es ist die Hauptwaffe gegen die Vernunft. Ihr müssen gute Emotionen entgegengebracht werden, solidarische und erhebende Gefühle, die unterzugehen drohen. Die Gewalten, die Macht muss soweit es geht geteilt werden. Vor allem die Mächtigen müssen stetig kontrolliert werden. Macht ohne Kontrolle, ohne ein Korrektiv wird meistens missbraucht. Auch in einer Demokratie. Das ist menschlich, vielleicht sogar der Regelzustand, von dem Walter Benjamin sprach. Vielleicht ganz kurz noch eine Klammer, die ich einfügen möchte jetzt. Ich bin für eine absolute Transparenz und Kontrolle der Mächtigen und ich will eine Umkehrung. Wir haben ja, kriegen ja mittlerweile gerade auch in Europa und so weiter eine absolute Kontrolle und Transparenz des Privatbürgers. Das möchte ich komplett umkehren. Privat, das muss komplett intransparent sein. Da hat der Staat, da haben keine Unternehmen rumzuschnüffeln. Das muss privat bleiben. Aber die, die Macht ausüben und an diesen Positionen setzen, die müssen kontrolliert werden und die müssen transparent sein. Und bei Verfehlungen müssen die sofort weg. Das, was gerade eben nicht passiert. Weiter zum Text. Akzeptieren wir zunächst, dass der Fels im Zweifel immer wieder runterrollt. Dann befreien wir uns von unseren Fesseln. Versöhnen wir uns mit dem Zustand, der unsere Realität ist. Camus ergänzt, dass wir uns dem Absurden weder durch Hoffnung, noch durch Selbstmord, noch durch Einwilligung entziehen sollen. Das sind genau die drei Mechanismen, Ausweichmöglichkeiten, mit denen wir vor der Realität fliehen, ihr begegnen. Dem Selbstmord würde ich allgemeiner auch mit Aufgabe und Rückzug verstehen. Camus setzt die Hoffnung, dem Rückzug und der Einwilligung die Revolte entgegen. Der Mensch, der Nein sagt, sich auflehnt gegen seine eigene absurde Existenz und darüber gegen die Abgründe in der Welt. Ein Mensch mit einem freien Willen, der eine Grenze zieht, dann auch Ja sagen kann, dessen Revolte des Einzelnen in einem solidarischen Akt kollektiver Natur, einem Abenteuer aller mündet. Von der Akzeptanz und der Bewusstseinswirkung zur Befreiung zur Revolte. Eine Bewusstseinskultur einhergehend mit der Befreiung aus Dogmen und Denkmustern hin zu einer Demokratie in stetiger Auseinandersetzung. Wobei die Revolte das Korrektiv darstellt. Alle müssen Nein sagen dürfen, wo es ihnen zu weit geht. Und jedes Nein, jedes Ja erfährt eine Resonanz, wird bewertet und findet im Kollektiv seine Berücksichtigung. Demokratie am Leben zu erhalten, vor allem sie zu beleben, bedeutet eine permanente Revolte. Es bedeutet ein Nein, hier nicht weiter. Bis hin zum zivilen, friedlichen Widerstand, dort, wo Demokratie und unsere Lebensgrundlagen demontiert werden. Ein Nein zum Profit weniger, der über das Wohl vieler gestellt wird. Ein Nein, das Geld, Einfluss und politische Macht kaufen kann. Ein Nein zu Krieg als Mittel der Auseinandersetzung. Es bedeutet aber auch ein Ja zum Frieden, zum Überleben, zum guten Leben, auch für zukünftige Generationen. Ein Ja, sich seinen Gefühlen und Emotionen der anderen zu stellen. Ein Ja zur Begeisterung und Neugier, zur Schönheit, Genuss und Freude. Ein Ja, was nie zur Selbstverständlichkeit wird und das man sich immer wieder neu erkämpfen muss. Es beginnt damit, sich seines Verstandes und sein tiefes Gefühl zu bedienen, gegen die Bewusstlosigkeit zu revoltieren. Es gehört zusammen. Es ist mutig, sich seinen engsten Gefühlen zu stellen. Es bedeutet Mut daraus, auch Handlungen entstehen zu lassen, die über eine Stimmabgabe oder eine einseitige Schuldzuweisung hinausgeht. Das ist eine permanente Aufgabe, ein Feld, den wir immer wieder bewegen müssen. Die Demokratie und die Freiheit müssen verteidigt werden. Aber damit sollte man doch längst im eigenen Land beginnen. Eine Friedenserzählung kann eine friedlichere und solidarische Welt bewirken. Aber sie muss von Mut beseelt sein, ein Kulturkampf mit positiven Emotionen, die ein Lebensgefühl wecken. Make Love Not War zeigt da uns sicherlich einige Anlagen auf. Und schon kann die Revolte in der Tat, ohne zu behaupten, alles zu lösen zu können, wenigstens die Stirn bieten. Von dem Augenblick an erglänzt das Mittagslicht auf der Bewegung der Geschichte selbst. Das war nochmal Camus. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, statt der warmen Worte am Ende des Jahres, natürlich wünschen wir allen eine gute Zeit, einen guten Übergang ins nächste Jahr. Aber nehmt euch nicht zu viel vor für das nächste Jahr. Ich weiß, wie das mit solchen Vorgaben ist. Die werden meistens enttäuscht. Sondern vielleicht konzentriert ihr euch darauf, oder konzentriert sich darauf, erstmal auf sich selbst und seine eigenen Rolle in der Welt zu schauen und dann vielleicht daraus die Wünsche und die Hoffnungen zu schüren, aber eben nicht zu viele naive Hoffnungen, sondern ihr wisst es selbst, es wird euch keiner retten. In dem Sinne, einen guten Jahresabschluss, aber jetzt waren es doch ein paar warme Worte. Nochmal ein Hinweis in eigener Sache oder eben für die Zukunft. Das war, wie gesagt, der letzte Podcast für dieses Jahr. Es ist noch nicht ganz klar, wann wir nächstes Jahr wieder starten. Es wird auf jeden Fall eine kleine Pause geben. Es wird ein Reset geben. Ich hoffe immer noch auf Unterstützungen. Darauf haben wir schon mal aufgerufen. Also alle, die uns da ein bisschen unterstützen wollen, bitte meldet euch über lobbyland.de, die Seite, findet ihr die E-Mail. Also kann ich nochmal so aufrufen. Wir machen das alles ehrenamtlich, umsonst oder besser gesagt kostenlos. Und das ist einiges an Arbeit und deswegen brauchen wir da unbedingt unterstützen, damit wir den Podcast fortsetzen können. Und das wollen wir ja eigentlich sehr gerne nach 88 Folgen. Und ja, deswegen nochmal der Aufruf und wir schauen, wie das nächstes Jahr weitergeht. Alles Gute.